Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
Oh, die muss ich noch ein bisschen Mühe geben, die Sonne, wenn ich aus dem Fenster gucke, aber sie
Ja.
arbeitet daran.
Ich weiß nicht, ob die Sonne arbeitet oder ob die Sonne in einem ewigen Hungerstreik momentan ist. Gestern war ich in Koblenz, da war es so sonnig und so schön, dass ich mir dachte, ich könnte die Jacke im Auto lassen.
Achso, ich dachte, du könntest nach Koblenz ziehen, weil es da so schön ist.
Ich kann doch nicht aus Remagen weg. Nee.
Können kann man schon.
Wollen will man nicht.
Aha.
Es ist Karneval. Heute, wenn man das hört, auf jeden Fall.
Nu, du wirst ja jetzt den Koblenzern wohl nicht sagen wollen, die könnten keinen Karneval feiern.
Das
Jetzt ist
kann
die
ich.
Luft aber dünn hier drin in diesem Pfarrersbüro. Ich würde sagen, Ton ab.
Ton ab, ja, zu Befehl. Melde gehorsamst, Ton kommt. Moment, wo ist Ton? Ton ist, wo ist Ton? Ton ist da. Da ist Ton. Gut, wenn man manchmal den Ton nochmal ausstellen kann, dann kann man in Ruhe lachen. Aber es ist Rosenmontag. Jedenfalls nicht, wenn wir es aufnehmen, vielleicht auch nicht, wenn ihr es hört, aber an irgendeinem Tag in diesem Zeitraum ist Rosenmontag. Du guckst so fasziniert.
Ich gucke dich an und frage mich, ob du gerade jeden Tag Rosenmontag hast.
Ich habe Philosophenkaffee gerade eben getrunken, um mich halbwegs auf ein arbeitsfähiges Niveau hochzupetern. Ich bin ein bisschen müde.
Herzlich willkommen bei Lehrerstochter
und Zimmermannssohn.
Und Zimmermannssohn. Der Wahnsinn ist zurück.
Was soll das denn heißen?
Na, es ist Karneval. Wenn die Premiere dieser Folge findet an Rosenmontag statt und ich glaube, hier gibt es regional zwei Parteien, hätte ich jetzt fast gesagt. Zwei Lager, klingt so nach Krieg, das ist übrigens auch Thema heute. Zwei Aufenthaltsbereiche, entweder die Jecken und die auch Jeck sind, aber ohne Kostüm und sich irgendwohin in Sicherheit bringen.
Ich finde, diese Folge ist sowieso ein wenig, so ein bisschen vom Gefühl völlig abstrus, weil es passiert so viel in der Zukunft. Also zum einen in der Zukunft, wenn wir jetzt heute aufnehmen, wird in Zukunft Bundestagswahl gewesen sein. Wenn die Folge rauskommt und man das hört, wird Rosenmontag sein. Wenn man es irgendwann hört, wird Rosenmontag gewesen sein. Und wenn über das, was wir heute reden, das wird, wenn die Folge rauskommt, irgendwann in Zukunft auch noch sein. Also es ist alles sehr, es wird.
Vielleicht verrätst du uns mal, worum es geht heute.
Wir hatten überlegt, so völlig atypisch für den Tag, dass wir uns nicht über Rosenmontag unterhalten.
Und übrigens auch nicht über die Fastenzeit, das war
und
nämlich
auch,
die erste
ja,
Idee.
Ja, und auch nicht über Karneval, dass wir was völlig anderes machen. Wir unterhalten uns über einen Tag, der für die Menschen in Remagen, aber ich glaube auch tatsächlich, also jetzt nicht vom Tag selbst, aber so vom Interesse, für viele Touristen, die hier kommen, irgendwie einen sehr engen Bezug zur Stadt hat, nämlich mit über diese beiden Brückentürme, die man hier am Rhein bei uns noch sieht, weil in der Woche, in der die Folge rauskommt, am 7.3., gedenken wir in unserer schönen Stadt an 80 Jahre Brücke von Remagen. Also das Ereignis, dass vor 80 Jahren die Brücke von Remagen erobert worden ist, nämlich am 7.3.1945. Und das ist unser Aufhänger für diese Folge, mit der wir uns ein wenig mit Brücken, Frieden und allem drumherum beschäftigen wollten.
Und ich habe ganz schön was gelernt über die Brücke.
War das jetzt eine Aufforderung, mein Wissen nochmal mit dir weiterzuteilen?
Ja, also das Einzige, was ich wusste, ist, dass es einen Film dazu gibt, irgendwie aus dem Jahr 1969 oder so.
Ja.
Den ich aber nie gesehen habe. Hast du ihn gesehen?
Ich habe den, als ich wusste, dass ich nach Remagen komme und Pfarrer werde, war das auf meiner Agenda mit dabei und ich habe den gesehen. Ich habe wenig Erinnerungen dran, so bewusst, weil ich manchmal viele Sachen vergesse. Aber gesehen habe ich den tatsächlich. Das ist aus den 60ern, End-60er, glaube ich.
Ja, 69 meine ich. Mhm.
Aber die Geschichte der Brücke von Remagen, finde ich, die in dem Film dann da verarbeitet ist, ist eine sehr, also in dem Sinne sehr spannende und halt auch einfach eine sehr typische Geschichte für die Zeit. Also wenn man überlegt, dass die Brücke gar nicht so lang stand, so knapp, glaube ich, um die, ja, weniger als 30 Jahre, so Pi mal Daumen.
Meine Recherche hat ergeben, dass sie im Ersten Weltkrieg in Auftrag gegeben wurde, aufgrund von militärischen.
Ja, das ist ja das Paradoxe, ne, dass man damals eine Brücke gebaut hat, die eigentlich den einzigen Zweck hatte, keine Personen zu, also in dem Sinne zu transportieren, dass wir, oh, wir fahren über die Brücken von Remagen in Urlaub, sondern der einzige Zweck war ein militärischer Hintergrund, dass man ja zügig Rüstungsgüter im Ersten Weltkrieg an die Front nach Frankreich bekommt. Und man wollte quasi so die Eifelbahn, die Ahrtalbahn mit dieser Brücke auf die andere rechte Rheinseite schicken, dass man zügig in Frankreich ist, um Feldzüge zu führen. Daher, das habe ich auch so bis jetzt nie so ganz geblickt und gedacht, aha, diese Brückentürme, die man heute ja noch sieht, die sind ganz bewusst so gestaltet, das war mir so auch gar nicht bewusst. Ich habe eigentlich immer gedacht, warum hat man diese schlossturmartigen Burgmauer-Dinger da dran gebaut? Das hatte auch einen rein militärischen Grund, damit man die Brücke gut verteidigen kann. Das hat Schießscharten gehabt. Also
Schlafplätze.
Genau, das war einzig und allein dafür da, dass man im Krieg irgendwann gut gerüstet ist. Und im Endeffekt stand die Brücke, hat den Ersten Weltkrieg irgendwie doch überdauert, weil ja nichts passiert, also hier in dem Teil kriegsmäßig nichts passiert ist. Und dann hat das erstmal so vor sich hingestanden. Und ich glaube, genutzt wurde die so punktuell mal für irgendwas, aber virulent wurde das vor allem Dingen dann im Zweiten Weltkrieg, auch mehr oder weniger durch Zufall. Also diese ganze engere Geschichte mit der Eroberung der Brücke war einfach ein Zufall, so wie ich das erzählt bekommen habe vom Leiter des Museums. Waren die Amerikaner halt auf dem Weg von der Rheinseite, wo Linz liegt, auf unsere Rheinseite hier rüber und haben dann irgendwo auf dem Berg festgestellt, ach, die Brücke, die wird eh nicht mehr stehen, und haben dann entdeckt, ach, sie steht ja doch. Und dann haben sie durch Zufall dazu entschieden, dass sie jetzt doch vielleicht über diese Brücke rübergehen, erobern und dann so den Vormarsch sichern, weil eigentlich wollten sie noch ein Stück den Rhein runter. Und haben dann durch Zufall die Brücke hier in Remagen noch als intakt entdeckt, und dann gab es Kämpfe. Die Deutschen haben sie damals versucht zu sprengen, hatten aber den ursprünglich an der Brücke mal angebrachten Sprengstoff, ich glaube, es waren um die 600 Kilo, der schon am Anfang des Krieges, wo am Anfang des Zweiten Weltkrieges da dran montiert war, dann aber aus Gründen von, wir waren im Erobern, leider muss man ja aus heutiger Sicht sagen, viel zu erfolgreich, wir brauchen die Brücke gar nicht zu sprengen, weil wir sind auf der Siegerstraße, hat man den Brückensprengstoff abmontiert, hat ihn dann, glaube ich, irgendwo nach, ich weiß nicht, ich glaube, war Darmstadt, Wiesbaden, so irgendwas, in irgendein Lager gebracht und dann mit der Landung der Alliierten in der Normandie festgestellt, ah nee, so mit Erfolg ist jetzt doch nicht mehr, wir brauchen den Sprengstoff zurück, hat aber nicht mehr denselben Sprengstoff bekommen.
Und auch nicht mehr die Menge.
Genau, nicht mehr die Menge, und hat dann irgendeinen anderen da dran gesetzt und damit die Brücke, als die Amerikaner kamen, versucht zu sprengen. Das hat nichts gebracht, außer dass die Brücke einmal aus ihren Ankern so ein bisschen hoch und runter, und dann war sie intakt.
Ja, und vor allen Dingen hat es den Tod gebracht, weil die Wehrmacht tatsächlich die Offiziere, die verantwortlich für die Sprengung waren, die nicht funktionierte, nachher hat hinrichten lassen. Ja, also in diesen ganzen Kriegsirrungen und Wirrungen hat man es dann auch noch für notwendig erachtet, seine eigenen Leute als Saboteure um
das,
die Ecke zu
bringen. Und man hat einen V2-Angriff auf die Brücke gestartet. Also man hat mit eigenen V2-Raketen, also so quasi der Vorläufer von den Deutschen entwickelten Raketen, die dann irgendwann mal in der US-Raumfahrt als Triebraketen für die Weltraummissionen gedacht und geplant waren, hat man dann tatsächlich die eigene Brücke beschossen mit V2-Raketen, was dazu geführt hat, dass in einem Nachbarort hier, der auch zu meiner Pfarrei hier gehört, eine V2-Rakete abgestürzt ist oder eingeschlagen ist und mehrere Leute im Ort gestorben sind. So pervers und verrückt war man einfach, um diese Brücke militärisch zu zerstören. Sie hat lang wohl gehalten. Irgendwann war sie für den militärischen Verkehr so in der Kriegsendzeit gesperrt. Man hat sie versucht zu reparieren und bei einer Reparaturarbeit ist sie dann eingestürzt. Erobert, wie gesagt, 7. März, das feiern in diesem Jahr 80 Jahre hier, oder erinnern daran 80 Jahre, weil es ja so hier bei uns, damit tun wir uns als Deutsche, glaube ich, ja durchaus auch schwer, Teil der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus gewesen ist. Das Wort Befreiung, habe ich gelernt, ist auch so ein Wort, was da nicht so einfach von unseren Lippen geht, aber doch ja eigentlich im Kern das Richtige ist.
Gebaut hat sie übrigens ein Herr Wiener, diese Brücke. Und sie ist knapp 400 Meter lang gewesen.
Ja, und die Brücke von Remann hat ja auch damals einen sehr schillernden Namen getragen, nämlich Ludendorff-Brücke zu Lebzeiten noch nach einem Weltkriegsgeneral und Oberkommando des Heeres, glaube ich, führend da mit tätig und in der Nationalsozialismuszeit oder Zeit davor, ich glaube, der ist 37 gestorben, wenn ich das richtig im Kopf habe, einer der großen patriotischen und nationalstolzmäßigen Gestalten, weil im Ersten Weltkrieg einer der in Anführungszeichen guten Generäle, der viel zum militärischen Erfolg Deutschlands beigetragen hat und diesen ganzen idiotischen Wahn von Militarismus und Nationalismus unter den Nazis noch mal ein Stück hochgehalten worden ist.
Ja, wobei ich gelesen habe, dass er irgendwie 33 rum hitlerkritisch war. Also Hitler war ihm nicht straf genug, um das Weltjudentum zu verhindern. Da haben sie sich irgendwie überworfen.
Gut, die beiden haben ja zusammen 1923 geputscht. Das war dieser Hitler-Ludendorff-Putsch damals in München mit dem Marsch auf Berlin, der damals Gott sei Dank gescheitert ist. Und Ludendorff ist aus diesem Prozess, bei dem Hitler leider viel zu kurz in Landsberg in Festungshaft gesessen hat, Ludendorff, glaube ich, mit einem Freispruch rausgegangen. Und darüber haben die sich, glaube ich, sehr deutlich zerworfen oder überworfen.
Aber spannend ist, dass ich ein Zitat von aus 1933 gefunden habe, mit dem er bis heute tatsächlich recht hat. Er schrieb nämlich an Hindenburg, Hitler, und jetzt folgt das Zitat, also Hitler wird unser Reich in den Abgrund stoßen, unsere Nation in unfassliches Elend bringen und kommende Generationen würden es verfluchen, würden Hindenburg verfluchen, dass er das zugelassen hätte. Und da muss man jetzt nur tragischerweise sagen, hat er ja, auch wenn er es anders gemeint hat, tatsächlich nicht Unrecht aus heutiger Perspektive.
Ich meine auch so Leute haben manchmal wahrscheinlich lichte Momente in ihrem Leben. Wobei da diese
Gemengelage. Aus dem Kontext gerissen. Ne?
Ja, wobei so diese Gemengelage da damals so in den 1918, 90ern und dann ja in der Hochphase dieser vor dem Zweiten Weltkrieg ja auch sehr komplex ist. Also ich meine, die Ludendorff-Hindenburg, die schlimm gewesen sind, die aber in ihren schlimmen Ansichten vor allen Dingen ja so eine Monarchie wieder aufbauen wollten in einem leicht demokratisch angehauchten Gewand, und die Nazis, die noch schlimmer waren und dann also auch so ein Patriotismus und Nationalismus hatten, der aber weg von der Monarchie ging und eben in diese Militärdiktaturen, die dann ja auch in Spanien und in Italien irgendwie aufgeploppt sind, in diese Richtung sich entwickelt haben. Also die sich in der Grundsache, dass Demokratie doof ist, irgendwo einig waren, aber in der Art und Weise, was danach kommt, so uneinig, das war, glaube ich, Teil des Ganzen. Ludendorff, witzigerweise ist auch ein komisches Wort, aber Ludendorff ist im Zuge dessen, dass die Brücke irgendwann gebaut war und nach ihm benannt worden ist, tatsächlich auch noch Ehrenbürger von Remagen geworden, weil das so die Nachklang Erster Weltkrieg zeigte, doch immer noch diesen Quatsch mit der Dolchstoßlegende hatten, und eigentlich ist unser tolles Heer im Feld unbesiegt gewesen, und die blöden Demokraten von der SPD damals, die haben uns den Dolch in den Rücken gerammt. Wenn die nicht Frieden geschlossen hätten, hätten wir den Krieg noch gewonnen. Also dieser ganze Blödsinn.
Ist er denn immer noch Ehrenbürger? Man erlebt ja immer mal, dass
das weiß ich tatsächlich so
dass
nicht.
Dass heute politische Gremien aufgefordert werden, Straßennamen zurückzunehmen, Platznamen zurückzunehmen, bestimmte Ehrenbürgerschaften zurückzunehmen.
Das war, Ludendorff geht ja immer so ein bisschen, was ich so wahrnehme, in diesem im Hindenburg-Bashing unter Hindenburg ist ja, glaube ich, auch nochmal in seiner ganzen Art noch problematischer gewesen, als Ludendorff schon problematisch war, weil Hindenburg ja nicht nur den militärischen Quatsch mit befeuert hat, den Ludendorff befeuert hat und ein sehr deutlicher Vorkämpfer für die, eigentlich ist unser Militär im Krieg unbesiegt gewesen, aber die blöden Demokraten haben es versaut, Thesen gewesen ist, der hat aber dann ja auch noch die Büchse der Pandora endgültig geöffnet, nachdem er ja sich mit seinen senilen Mitte 80 von seinem ganzen Entourage-Gedöns bequatschen hat lassen und dann Hitler an die Macht gebracht hat. Also das ist bei Hindenburg ja noch problematischer als bei Ludendorff ohnehin schon.
Und tatsächlich ist diese ehemalige Ludendorff-Brücke ja Teil einer Brückenfamilie, zu der auch eine Hindenburg-Brücke gehört. Genau, ne? Also die sind, denen ist an der Stelle Ruhm und Ehre zuteil geworden, der zu der Zeit, in der sie gebaut wurden, einfach klar war, denen steht Ruhm und Ehre zu und deswegen
ist das so. Das ist das, meinte mit, ne? Mit den deutschen Ansichten so rund um Erster Weltkrieg und Weltkriegsende, dieser unfassbare Militarismus, der immer noch irgendwo so hoch hing, dass das Militär so das Wichtigste im Staat war, ist doch irgendwo dieses typisch preußische in seiner negativen Färbung, sodass Deutschland so ein stark aufs Militär aufbauender Staat war und ist, dass sich irgendwo, glaube ich, erst mit Ende des Zweiten Weltkriegs doch so endgültig verloren hat.
Ja, und im Nachgang, in den Nachkriegsjahren, hat man eben dann doch mal geguckt, ne, was wären denn die Kosten, diese Brücke tatsächlich für den Eisenbahnverkehr und in, ich sag mal, der touristischen Verbindung wieder nutzbar zu machen, und hat das dann aber verworfen, weil der Deutschen Bundesbahn die Kosten zu hoch waren.
Ja, witzigerweise gibt es momentan immer mal wieder noch Überlegungen, die immer mal so ein bisschen durch die Presse geistern, da eine Brücke tatsächlich zu bauen, aber keine Verkehrsbrücke, weil es war ja früher eigentlich nur eine Eisenbahnbrücke mit ein bisschen Fußgänger, sondern man überlegt immer mal wieder lose oder auch mehr oder weniger konkret, da eine Fußgängerbrücke zu bauen.
Also Verbindung über den Fluss schadet sicher nicht. Man muss hier ja etliche Reihenkilometer zurücklegen.
Und da an der Stelle gibt es eine Fähre.
Mit dem Fahrzeug übers Wasser zu kommen.
Ja, und hier ging es sich und allein um eine Fußgänger- und Fahrradbrücke darüber.
Das heißt, was heute noch steht, sind beide Brückentürme auf beiden Seiten des Rheines, die erinnern. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch noch ein Stück Zufahrtsrampe erhalten, die Denkmal geschützt ist in Richtung dieses Erpler Eisenbahntunnels.
Auf der anderen Rheinseite war ich noch nicht so häufig. Ich weiß nicht, wie oft man als Rehmagen auf die andere Rheinseite darf. Mit Augenzwinkern.
Ist ja gut, dass wir in einem freien Land leben und deswegen.
Es war auch ein schlechter
Schmerz. Könntest du da auch hinschwimmen? So. Nee, ich warst glaub, nicht du derjenige, der zur Feuerwehr wollte, um einen Bootsführerschein zu machen?
Ach so, Bootfahren fand ich ganz cool.
Aber bevor wir jetzt in ein anderes Thema zurückschwenken, wenn man sich eine unserer alten Folgen anhört, kommt man detaillierter ins Bilde, wie Heiko plötzlich zum
Kapitän zur See.
Zum Kapitän zur See wurde.
Fahrrad zur See.
Genau. Aber auf dieser, also wenn die Remagener sich auf dieser Rheinseite sicherer fühlen, formulieren wir es mal so. Was ist denn heute rund um diese Brückentürme, also auf der Remagener Seite?
Auf der Remagener Seite ist ja in diesem Brückenturm das Friedensmuseum mit drin, das eben sehr bewusst an die Geschichte rund um die Brücke erinnert. Und für uns jetzt so dieses Jahr, so besonders dadurch, dass es ja wirklich ein rundes Jubiläum ist mit 80 Jahre Eroberung der Brücke von Remagen, wird das hier sehr groß mit einem, Staatsakt ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, mir fehlt aber so ein griffiges Wort dafür, also so ein kommunalpolitisch sehr hochgehängte Veranstaltung gefeiert. Also es gibt an dem Tag um 14 Uhr so eine Gedenkfeier unten an dem Brückenkopf, wie auch immer das, glaube ich, heißt, Brückenturm, hier uns bei uns unten, der von Seiten der Amerikaner verantwortet wird. Weil die ja damals die auch waren, die Eroberung dieser Brücke gemacht haben. Und im Anschluss daran ist, ich glaube, ab 15 Uhr ein Festakt, Gedenkakt, sowas in der Rheinhalle, der dann sehr hochkarätig prominent besetzt ist mit Ministerpräsident, der kommt, die Landrätin kommt, der Bürgermeister kommt natürlich. Die drei Vertreter der Kirchen, sprich die evangelische Pfarrerin, der katholische Pfarrer und der Pfarrer der Freikirche, haben einen Wortbeitrag, den zweiten tatsächlich, nach der Begrüßung.
Mhm.
Dann kommt NATO-General, kommt eine Enkelin von General Patton, kommt.
Weil General Patton erobert hat, oder?
Er war, ich weiß nicht, ob der in der Eroberung beteiligt war, aber ich glaube, der war der Kommandeur dieser also der Oberkommandierende der Einheit, die das erobert hat.
Ah, ja.
So irgendwo war das. Dann kommt noch der amerikanische Generalkonsul, kommt der französische Generalkonsul, kommt. Also es ist halt sehr hoch gehängt. Also vom Besuch. Und hat halt sehr, also einen sehr starken Akzent daran zu erinnern und daran zu denken, was passiert ist. Und vor allen Dingen halt zu überlegen, was heißt das für uns heute im Sinne von Erinnerungskultur. Bin mal sehr gespannt, was da genau so im Sinne der Redebeiträge passiert. Wir drei Pfarrerskinder müssen uns noch, Töchter, müssen uns irgendwie überlegen noch, was wir machen. Weil jeder hat so irgendwie 5 bis 10 Minuten. Und das sind so, glaube ich, so insgesamt, ich müsste auf der Rednerliste gucken, so 6 bis 8 Personen, die da sagen. Danach ist dann immer noch irgendwie so ein bisschen Begegnung. Wird dann ab, also es ist auch noch ein hohes Sicherheitsaufkommen, die Straße rund um die Rheinhalle wird ab 13 Uhr gesperrt, der Friedhof darf nicht benutzt werden. Also es ist halt, ja, wenn so NATO-Generäle und meistens höhere Politiker kommen, das ist...
Ist der Ort in Aufregung.
Ja, es ist ja auch nicht so eine Großstadt, ne, sondern das ist, die Rheinhalle ist an einer der Hauptverkehrsstraßen, so durch die Stadt ja dann noch mit drin. Bin mal gespannt, wie das übernächste Woche wird.
Das heißt, der Fokus liegt aber darauf, sage ich jetzt mal, dankbar zu sein, dass wir heute in Frieden leben.
Ich weiß nicht, was so gerade aus der amerikanischen Richtung kommt. Also was ich wahrnehme.
Ja, aber das ist der Hintergrund meiner Frage, weil wir erleben ja jetzt gerade zumindest von den obersten Repräsentanten, würde ich mal sagen, eher Aussagen und Dinge, die uns nicht überraschen, weil wir wussten, dass sie wunderlich werden würden, aber ja, wunderliche Dinge.
Muss ja das hat ja verschiedene Richtungen, diese, man weiß ja da nie, was passiert, Geschichte da irgendwie. Also bei den Amerikanern ist ja so Erinnerungskultur rund um Krieg nochmal sehr anders als bei uns. Es hat halt eine sehr feste Verankerung, also auch der Patriotismus in Amerika ist deutlich ausgeprägter, glaube ich, auch nochmal
als bei uns. Das hast du jetzt aber liebenswert formuliert. Also ich glaube, es gibt, ich habe ja selber einige Zeit in den USA, ich glaube, es gibt keinen einzigen Nutzartikel, der nicht mit amerikanischer Flagge zu bekommen ist. Also das ist ja ein absolut ausgeprägter Nationalstolz, der damit beginnt, dass man sich morgens mit rot-weiß-blauer Zahnpasta die Zähne putzt und abends unter dem amerikanischen Adler einer dicken Überdecke im Bett schlafen geht.
Ja, das ist halt Teil der Kultur, wo es so ein bisschen mit unserem Verständnis aufeinanderprallt, mit der Plattendiskussion, wann singen wir die Nationalhymne. In den USA muss das wohl immer direkt am Anfang sein. Hier bei uns ist es eher hinten. Also das sind so die Metadiskussionen, die da geführt werden, was ich mitbekomme. Ich
habe da eine lebenspraktische Erfahrung, wo du das jetzt gerade sagst. Ich habe als Au-pair 2 Jungs begleitet und der Kleine wechselte von der amerikanischen Variante eines Kindergartens, das ist ja eher bei uns mit einer Vorschule zu vergleichen, von der amerikanischen Variante eines Kindergartens in die erste Klasse an einer Privatschule. Selbstverständlich war er an einer Privatschule. Und dann haben diese, ich sag mal, Stöpsels im Alter von 6 Jahren alle Talare getragen, so wie wir das kennen aus Highschool- und College-Filmen zum Abschluss. Also das haben sie getragen. sind, waren irgendwie keine 10 Kinder in dieser Gruppe, sind auf die Bühne spaziert, haben sich Richtung amerikanische Flagge gedreht, die Hand auf die Brust gelegt und haben aufs Vaterland geschworen, zusammen mit ihrer Erzieherin, die den Text vorgesagt hat. Mir blieb unten in der Reihe der Gäste nur der Unterkiefer festzuhalten, weil ich mich an meinen Übergang von Kindergarten in Grundschule erinnert hatte und die Mutigen durften im Kindergarten schlafen. So, ne? Also komplett andere Herangehensweise. Und ich habe mir hinterher dann von einem amerikanischen Vater sagen lassen, dass das schon in Ordnung wäre, so, weil man mich irgendwie fragte und ich dann berichtete, naja, bei uns schläft man irgendwie im Kindergarten und gut ist. Und er dann sagte, das wäre ja schon in Ordnung so, es wäre ja wohl auch eine Frechheit, wenn die Deutschen auf ihre Flagge schwören würden. Und ich dachte, es ist gehupft wie gesprungen. Ja. Also,
und das andere Problem, was ich so aus dem Gespräch gestern zur Vorbereitung mit rausgenommen habe, ist so eine latente Unsicherheit auf amerikanischer Seite, wie sich zu verhalten, ohne Ärger mit dem Oberbefehlshaber zu bekommen. Weil der Oberbefehlshaber ist halt der US-Präsident und man kann so Reaktionen schlecht einschätzen. Da wird wohl offenbar, was ich so vom Gefühl wahrgenommen habe, gerade jedes Wort sorgsam bedacht und überlegt, was man sagen kann, was man machen kann, ohne dann Ärger zu bekommen. Ich meine, wenn der Oberbefehlshaber anfängt, fleißig Stellen in Ministerien zu streichen und unliebsame Arbeiter zu entfernen, ist man, glaube ich, auch als General oder Generalkonsul, was auch immer, ein bisschen vorsichtig. Das ist so ein Thema, was ich da so ein bisschen in der Vorbereitung mit rausgenommen habe. Ich meine, das tangiert mich jetzt nicht so direkt. Ich habe es für mich recht, also so vom Gefühl recht klar, dass wir als Kirchen, egal ob katholisch, evangelisch, freikirchlich, was auch immer, uns da jetzt nicht mit beschäftigen müssen, weil wir einen anderen Stand in der Gesellschaft haben. Wir uns jetzt nicht um Politik Sorgen machen müssen, sondern, glaube ich, einen sehr deutlichen Akzent auf die Kernbotschaft unseres Glaubens richten können und dürfen, im Sinne von, jeder Mensch ist gleich wert. Jesus hat uns vorgelebt, man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Man soll auch seine Feinde lieben, was eine große Herausforderung ist. Dass das vielleicht irgendwo ein Akzent in unserem Wortbeitrag sein kann und darf. Da müssen wir uns halt einfach nochmal als Kollegen Gedanken machen, was so unser Statement an der Stelle ist. Wir haben über Fürbitten gesprochen, wir haben über ein Gebet gesprochen, was ich sehr schätze und in unseren Gesprächsdialog damit reingeschmissen habe, ob wir das nicht beten sollten, stellvertretend, weil es ist von Franz von Assisi und fängt an mit: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Verwegene Aussage in diesen Zeiten.
Dass ich liebe, wo man hasst, so in die Richtung.
Ja, ich glaube, was uns irgendwie verunsichert, und das war ja auch Thema in unserer letzten Podcast-Folge mit Blick auf die Bundestagswahl, wenn diese Folge jetzt kommt, leben wir mit den Ergebnissen und das bleibt weiter spannend, ist, dass das ja so Dinge sind, wenn wir die Uhr irgendwie 10 Jahre zurückstellen, dann musste man sich nicht die Frage stellen, was unser Freund der Amerikaner sagt, wenn er kommt. Weil klar ist, er hat uns in Europa mit anderen einen Frieden gebracht, der hier schon zumindest, ich sag jetzt mal, in der Gemengelage rund um Deutschland und den direkten Nachbarn so lange anhält wie in keiner anderen Nation wahrscheinlich auf der Welt gerade.
Dieses Unberechenbare momentan in allen Richtungen, das ist anstrengend. Das ist Unberechenbare, was große Politiker bringen, wenn sie kommen, was kleine Politiker bringen, wenn sie gewählt sind, was mein Nachbar bringt. Also ich habe manchmal das Gefühl, Mitmenschen werden immer undurchschaubarer, unberechenbarer und wird immer komplizierter.
So, ist Frieden was Einfaches, Heiko?
Nö. Friede war schon immer schwierig. Also wenn ich überlege, so biblisch gesprochen, wenn Jesus vom Frieden erzählt hat und die Pharisäer ihm sagten, was ist denn das für ein Idiot? Der hält sich nicht an Speisevorschriften, der hält sich nicht an unsere Regeln, das geht so nicht. Also das war schon immer, glaube ich.
Und ich, Ich fürchte, insbesondere unsere Generation ist einfach verwöhnt. Also hattest du klar, dass in Frieden leben mit mir selber und idealerweise auch mit meinen Nächsten, dass das so viel Arbeit ist?
Ach, ich habe das punktuell so irgendwo immer mal erlebt. Also ich weiß noch, Kindergarten, irgendwie 92 so ungefähr, da war ja Golfkrieg. So in dem,
ja,
da ist Karneval ausgefallen. Ich weiß noch auf dem Rückweg nach Hause, dass mir meine Mama im Auto erklärt hat, dass warum Karneval ausfällt. Also wegen Krieg und böser Mensch. Also ich krieg's nicht ganz zusammen, aber ich habe so dieses Grundgefühl, dass man mir das erklärt hat und ich das als Kind irgendwie ziemlich doof fand, dass sich da irgendjemand total blöd verhalten hat.
Also der Ausfall von Karneval, erinnere ich, war in meiner Familie auch Thema, weil wenn ich das Fotoalbum von meiner Schwester und mir in diesem Jahr aufschlage, dann stellt man fest, dass es ein Foto gibt, wo wir beide Karnevalskostüme tragen. Das ist aber nicht im Februar eingeklebt, sondern irgendwann später im Verlauf des Jahres, weil uns irgendwann aufgefallen ist, dass ja gar kein Karneval war und wir dann im heimischen Kontext geregelt haben, dass wir zu Hause Karneval jetzt einfach nachholen. Punkt.
Da so ist mir das so begegnet und begegnet ist
aber
mir das.
Aber das ist uns ja nicht begegnet im Sinne von bewusster Verarbeitung. Also uns ist was ausgefallen, was wir gerne haben. Das war ärgerlich, aber wir haben ja auch, ne, im Kindergartenalter manchmal auch andere Wünsche und Dinge gehabt, die wir gerne gemacht hätten.
Wobei ich weiß, dass ich das im Auto sitzend sehr doof fand, warum sich der so. Also so die Frage, warum macht er das, war mir so im Kopf. Warum
der so übergriffig ist, dass das Auswirkungen auf dich
genauso
hat.
Genauso übergriffig habe ich das auch formuliert. Nein,
ja.
Ich weiß nicht, wie ich das in Kindersprache. So das Gefühl, dass ich den Mann da, den ich nicht kannte, ziemlich blöd fand.
Ja.
Nicht nur, weil Karneval ausgefallen ist, das habe ich so im Hinterkopf. Und so dieses, sich das Leben mitmenschenmäßig schwer machen, habe ich in der Schule halt sehr deutlich erlebt, weil ich mit Mobbing zu kämpfen hatte. Wenn man so in der Schule eher ein kleiner Junge ist und die angeblich so coolen Mitschüler einen mobben.
Ja.
Also das habe ich da sehr deutlich mitbekommen, dass in Frieden mit Mitmenschen leben halt manchmal schwierig ist, wenn man nicht normal ist, in Anführungszeichen. Oder das Gefühl vermittelt bekommt, man sei nicht normal, was ich heutzutage. Also ich habe davon sehr viel gelernt für mich, auch in der Beurteilung von anderen Menschen. Aber die Schule ist dann schon halt echt hart. Wenn man irgendwie nicht in ein von den coolen Jungs, die alle komischerweise nicht das Abitur geschafft haben, aber das nur so am Rande.
So ist das, wenn man sich über andere Kanäle definieren muss, ne? Und Unfrieden stiften muss, um vermeintlich mit sich selber im Frieden sein zu können, ne? Ja.
Also das fand ich in der Schule damals hart. Also es war in der 8., 9., sogar noch in der 10. Klasse teilweise ziemlich ätzend. Ich war da halt auch ungern in der Schule. Ich hatte viel Rückendeckung von meiner Mama, die oft halt auch dann in der Schule war. Und Triumph war dann für mich, wenn der eine dann irgendwie die Klasse nicht geschafft hat, der andere bis zum Abitur nicht geschafft hat, der andere frühzeitig auf die Hauptschule gewechselt ist. Das war so als Kind mein Triumph.
Ja.
Hat aber an der Grundsituation halt auch nicht so viel. Das sind so Erfahrungen da, das ist ja, das Krieg zu nennen wäre jetzt fies, aber es hat wenig mit Frieden irgendwie für mich zu tun.
Naja, und ich denke, also Frieden ist ja auch ein großes Wort und ne, wenn ich jetzt in die Bredouille käme, meinen Nichten, die noch relativ klein sind, die Begrifflichkeit des Krieges zu erklären, dann ist ja ausgehend, also ne, ein Krieg entsteht ja aufgrund von Streit und Streit ist was, Missgunst, Auseinandersetzung, das sind ja Dinge, die wir auch im Kleinen erleben und Achtung, kann Spuren von Feminismus jetzt enthalten. Man muss ja schon auch sagen, wenn man sich jetzt gerade die Mächtigkeiten anschaut, die sich über die Kontinente hinweg duellieren, da ist halt keine einzige Frau dabei, ne? Feminismus Ende.
Ja, das klingt jetzt albern, aber wenn ich überlege, weibliche Diktatoren, müsste ich lange sortieren und überlegen, ob mir aus der Geschichte irgendein Beispiel einfällt. So auf politischer Ebene, ja, Katharina die Große war, glaube ich, nicht immer so einfach, aber die war, glaube ich, noch ein Musterknabe. Was ist denn die weibliche Form von Musterknabe?
Weißen? Tochter.
Mustertochter.
Mustermädchen.
Mustermädchen. Ja, im Vergleich zu anderen, wo du das sagst, stimmt das schon.
Ja, ich glaub, also das es geht halt ja jetzt nicht darum, die Gestalt der Frau irgendwie reinzuwaschen. Ne? Frauen können auch Chaos verursachen, so ist jetzt nicht. Aber wenn wir in die aktuelle politische Gemengelage schauen, dann würde sicherlich ein weiblicher Perspektivwechsel nicht schaden. So.
Gut, dieses Aufplustern ist irgendwie gefühlt schon irgendwo eher so ein bisschen typisch männlich, wenn man keine Argumente hat, sich so irgendwie stark zu durch irgendwas anderes stark zu machen und zu definieren. Das klingt jetzt auch sehr klischeehaft.
Ja, wir sind voll drin in dieser Klischee-Schleife. Aber also, als wir beide darüber gesprochen haben, dass es in dieser Folge darum gehen soll, habe ich mich gefragt, also was macht Frieden für mich eigentlich aus und ist das nicht, also das ist schon irgendwie ein krasses, also schwer greifbares Ding, für das ich an vielen Stellen, glaube ich, viel zu wenig dankbar bin, weil ich das Glück hatte, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, einer Generation anzugehören in Europa, die das einfach als Gesetz haben durfte.
Ja, dass du keine.
Es gab wenig Aufregung in den letzten Jahrzehnten, dass vom Gefühl her irgendwie schützen zu müssen.
Ja, so dass du Angst haben musst um dein eigenes Leben, weil irgendjemand meint, dein Land erobern zu müssen und dich irgendwie mit seiner verqueren Ideologie unterjochen zu müssen. So die konkrete Angst, das ist sowas, was ja für uns in unserem Alter so gar kein Thema ist.
Und oder gehen zu müssen. Also ich muss meine Wohnung zurücklassen und ich muss gehen. Was nehme ich mit? Wir Sicherheit. Sitzen hier in deinem Arbeitszimmer. All die Dinge, die schön hier in deinem Arbeitszimmer ihren Platz
da
haben und
ich,
hierher gehören.
Da würde ich, glaube ich, nichts von. Also wenn ich mich jetzt echt hier umgucke und überlege, ich müsste irgendwie alles zurücklassen und könnte vielleicht nur einen Teil mitnehmen. Ich glaube, hier in diesem Arbeitszimmer steht nichts, was ich mitnehmen würde. Also rein pragmatisch und realistisch. Gar nichts. Könnte ich alles drauf verzichten, wenn es hart auf hart käme. Aber so Sachen, ich meine, das war noch ein Thema für vielleicht auch noch für unsere Eltern, glaube ich, nicht mehr so massiv. Auch in der, meine Eltern sind Jahrgang 61. So in den Hochphasen des Kalten Krieges vielleicht schon irgendwie noch, aber auch nicht so, also das wurde ja dann immer irgendwo nochmal ruhiger.
Und das ist was, das begleitet mich gedanklich schon, wo ich denke, wie aufgeregt können wir gesellschaftlich sein, dass wir das nicht mehr schätzen können, dass es ist, wie es ist. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ne, die größte Krise meiner Generation war, kein Klopapier im Supermarkt zu bekommen unter Corona. Und das war für manche ja tatsächlich irgendwie erschreckend, sonst hätten sie es nicht gehortet, aber wo der Pragmatismus sagt, na, es gibt 10.000 andere Varianten,
so
wie man Klopapier ersetzen kann.
Aber so brutal, wie das klingt, ich finde dieses, wir haben es dann Klopapier, ist so rückblickend für mich das Musterbeispiel dafür, wie Gesellschaft bei uns momentan tickt. So dieses selbstreferenzielle, ich muss, oder es ist auch vielleicht sehr holzschnittartig, aber oder viel schwarz und weiß, aber ich muss gucken, dass ich meinen eigenen Arsch rette. Und was mit anderen ist, ist mir jetzt erstmal egal. Das ist sowas, was ich gesellschaftlich momentan immer stärker wahrnehmen, so dieses auf sich selbst bezogen sein und andere, gerade auch Schwächere, aus dem Blick zu verlieren. Das ist für mich so, oft, ich denke da nicht so häufig drüber nach, aber hin und wieder schon mal, auch wenn das Thema in irgendwelchen Podcasts auftaucht, so damals, als wir Klopapier gehamstert haben, so dieses.
Wir sehen das ja auch in Untersuchungen zur Vereinsamung, ne? Wir machen uns Gedanken darüber, dass die Generationen immer älter werden und das natürliche Ding der Zeit ja ist, dass ich irgendwann alleine bin, weil alle, die mir lieb und teuer sind, um mich rum möglicherweise vor mir gehen und ich bleibe irgendwie übrig und bin dann einsam. Aber wenn wir in aktuelle Untersuchungen schauen, dann merken wir ja auch, dass Social Media und die Entwicklung der digitalen Welt dafür sorgt, dass auch junge Menschen vereinsamen, weil sie außerhalb ihrer Smartphone-Bubble nur noch wenig Handhabung haben, mit Menschen in den direkten Kontakt zu gehen. Und gleichzeitig ist es so unfassbar wertvoll, Kontakt mit dem Gegenüber zu haben, alleine schon, weil ich damit meine soziale Batterie aufladen kann. Und wir gehören nun mal in ein Rudel. Das muss nicht von der Wiege bis zur Bahre immer dasselbe sein. Und das kann und darf auch Schwankungen unterliegen. Aber wir sind nicht dafür gemacht, als Einzelne irgendwie durch die Welt zu streifen. Und das ist die große Herausforderung, dass wir es nur zusammen schaffen können, Frieden irgendwie zu halten und Kriege damit zu verhindern. Hast du denn eine Idee, wie viele Kriege es weltweit gerade gibt? Ich habe das heute Morgen noch recherchiert, den Heiko darauf vorbereitet, dass ich diese Fangfrage stelle.
Ich weiß es nicht, wie viel es gibt, aber es gibt mit Sicherheit viel zu viele von den naheliegenden Ukraine-Israel-Dingen angefangen. Es gibt, glaube ich, auch viel zu viele Kleinkriege, von denen man so gar nichts weiß und hört.
Es gibt in Hamburg ein Institut, das sich damit
nennen befasst. Wir mal eine Zahl.
Und die letzte, also das sind Zahlen aus 2023, was Aktuelleres habe ich nicht gefunden. Und wir sprechen davon, die haben das in Regionen unterteilt und wir sprechen davon, dass in knapp 30 Regionen auf der Welt Krieg ist. Und wir sprechen da beispielsweise vom Kongo, da ist seit 2005 Krieg.
Ja, ich kenne das aus dem Erzählen von Mali. Mali, der Bürgerkrieg, der auch schon.
Oder in Somalia.
Ewigkeiten andauert, ja.
Da ist so lange Krieg, wie wir alt sind.
Aber da über sowas spricht man wenig bis gar nicht. Mali ist mir bewusst über einen Freund von mir, der bei der Luftwaffe arbeitet, der im Auslandseinsatz in Südafrika war, weil die da Lehrgang hatten und dann in Mali zwischengelandet sind. Und bevor die ausgestiegen sind, weil die irgendwie Truppen in Mali abgegeben haben, mussten erstmal Leute mit dem Maschinengewehr aussteigen, um das Flugzeug zu sichern. Das sind also so völlig unvorstellbare Dinge. Und das sind so Länder, davon kriegst du ja im gesellschaftlichen Dialog, in den Nachrichten, kriegst du von sowas ja wenig bis gar nichts mit. Ich höre irgendwie auch das Geräusch. Was ist denn das? Ah.
Es pfeift.
Es pfeift?
Aber es pfeift nicht in unserem Podcast, dem ich gerade war.
Nee. Ich weiß es nicht.
Es ist vor der Tür. Dann lassen wir uns nicht weiter irritieren.
Der Podcast mit Geräuschen. Geister? Wir waren irgendwo hängen geblieben bei
Krieg. Dass man aussteigen muss, um mit dem Maschinengewehr einen Flugzeug zu sichern.
Und dann waren wir so beim Erzählen so von wegen, dass man so Sachen, also von den Kriegen, die du da genannt hast, kriegst du im Medial ja echt.
Ja, ich habe die ganze Liste ausgedruckt, aber es ist ja jetzt irrsinnig, das alles aufzuzählen. Ich finde es einfach verrückt, darüber nachzudenken, wie viel Leid wir haben. Und wir haben ja dann nicht nur Militär, was irgendwie im schlimmsten Fall leben lässt und Familien zurücklässt, die Angehörige schmerzlich vermissen, weil sie aus dem Krieg nicht zurückkehren. Und da ist es ja auch völlig irrelevant, ob die eingesetzten Soldaten und Kämpferinnen für das eine oder für das andere sind. Das ist ja total Wurst. In dem Moment, in dem sie sterben, fehlen sie irgendwo. Und gleichzeitig so viel Bevölkerung und insbesondere auch Kinder, die in Systemen groß werden, wo sie gar nicht in Ruhe und in Frieden groß werden können, so wie wir beide groß werden durften.
Ja, oder in Teilen selbst noch zur Waffe greifen müssen, wenn ich so an Kindersoldaten in, was nicht, Liberia oder sowas denke, das ist ja.
Oder aktuelle Entwicklungen, die man durchaus in Russland wahrnimmt, dass bereits Schülerinnen und Schüler in Waffenkunde unterrichtet werden und an tatsächlich am Gerät in Schule und Zucht und Ordnung erfahren. Und ich das wirklich erschreckend finde, dass insbesondere unsere Generation doch lernen durfte, dass Leben so viel mehr sein kann, als unter Furcht und Schrecken und Negativität erwachsen zu werden.
Und da finde ich tatsächlich sehr kostbar, dass das Museum, was wir hier in Remagen haben, rund um die Brücke, ein Friedensmuseum ist. Also es trägt bewusst den Titel Friedensmuseum, weil es nicht allein darum geht, die Geschichte aufzuarbeiten rund um die Brücke, sondern halt ein Zeichen für den Frieden zu setzen, daran zu erinnern, dass Frieden, wie du zwischendurch ja schon mal sagtest, was ist, was hart erkämpft werden muss, an dem man arbeiten muss, was anstrengend ist, was nicht selbstverständlich ist, wo jeder seinen Beitrag leisten muss, sich bemühen muss, dass Friede herrscht und man manchmal der sein muss, der den ersten Schritt zum Frieden geht und nicht darauf warten muss, dass andere Frieden schaffen, sondern ja, dass man selbst irgendwie, wie in dem Gebet, was ich eben irgendwann mal hatte, dass man selbst ein Werkzeug für den Frieden ist, das dazu beitragen kann, die Welt für alle zu einem guten, besseren Ort zu machen.
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Einzelne, egal wie alt er ist, dafür in Verantwortung ist. Also ne, ich denke, wie oft werden jetzt noch hochbetagte Senioren vor Kameras gezogen und in Bild und Ton festgehalten, weil sie aus ihren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges berichten mit all dem Schmerz und Leid und der Aufregung, der ihnen widerfahren ist und der Größe, heute so im Leben zu stehen, wie sie im Leben zu stehen. Und man immer sagt, die sterben jetzt, das ist der natürliche Zahn der Zeit. Wer soll uns denn daran erinnern? Und ich immer denke, warum muss ich denn erinnert werden? Also ich habe doch auch einen Erfahrungswert gesammelt und ich muss sagen, ich bin äußerst dankbar davor, dass ich zeitlebens noch nie ein Genick einziehen musste vor einem Kugelhagel oder einem Bombeneinschlag. Und ich schon denke, es ist absolut absurd, dass wir heute, ich weiß nicht, wie das in Remagen ist, aber die Koblenzer sind ja geübt darin, evakuiert zu werden, weil irgendwelche Bomben entschärft werden müssen, weil es sich immer noch Restbestände aus den Weltkriegen auftun bei Bauarbeiten, wo ich denke, es ist total absurd. Also wir sind 80 Jahre nach dem Geschehen und müssen da immer noch drauf Rücksicht nehmen, richtigerweise, und uns dann stundenlang nicht zu Hause aufhalten, weil irgendwer sein Leben aufs Spiel setzt, um diese Dinger zu entschärfen und uns wieder in Sicherheit zu bringen. Und wir wechseln den Kontinent und da fallen diese Sachen gerade aus dem Flieger und dasselbe Spiel beginnt wieder von vorne. Wir hätten doch die Chance, das besser zu wissen.
Ja, und da finde ich dieses Nie wieder ist jetzt an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil es ist zwar irgendwann mittlerweile auch abgedroschen, weil es immer auftaucht, aber es erinnert halt einfach daran, dass wir auf der einen Seite uns irgendwie an die Sachen erinnern müssen, die waren, aber Erinnerungskultur ja nicht nur ist, wir denken daran, was Schlimmes passiert ist, sondern wir müssen versuchen, Lehren daraus zu ziehen und zu lernen, das besser zu machen, wenn wir in Situationen kommen, die ähnlich anfangen.
Und die Chancen auch zu nutzen, denn es geht ja nicht darum zu sagen, also für mich geht es gar nicht darum zu sagen, der und der hat was falsch gemacht. Also Fehler passieren, Fehler gehören dazu, sonst haben wir keine Chance, uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Aber wir bekommen ja auch die Chance, Dinge anders machen zu dürfen. Und das ist aber anstrengend, das ist Arbeit, das ist nicht eine Tütensuppe aufreißen, sie in heißes Wasser kippen und fertig ist das Tagesmenü.
Ja, das sehen wir jetzt, also Aufnahmetag heute sehen wir jetzt am Sonntag. Also es ist auch anstrengend, sich da eine Meinung zu bilden, wen wähle ich da. Und es ist anstrengend zu überlegen, was ist die richtige Entscheidung. Aber halt auch nicht wählen ist halt keine Alternative.
Und was es aber eben braucht, und das ist, glaube ich, das, wo einfach viele, zumindest viele in meinem Freundeskreis gerade dran scheitern. Das eine ist, es ist Arbeit, es zu tun, die noch größere Arbeit ist, aber die Brücke zu bauen und zu sagen, und wir gucken jetzt nochmal, passt die Art und Weise, wie ich meine Brücke geplant habe, zu deiner? Und wenn sie nicht passt, was braucht es, damit die Brückenköpfe sich treffen können in der Mitte und daraus ein Konsens wird und nicht, der eine steht in Erpel am Brückenkopf und der andere steht in Remagen im Brückenkopf und man schreit sich gegenseitig an, was der andere besser anders zu tun hätte, damit man sich in der Mitte treffen kann. Also man muss auch einfach anfangen und das betrifft jeden Einzelnen. Und dann ist es auch völlig egal, ob das Politiker auf der Bühne der Weltpolitik sind oder Nachbarn am Gartenzaun, die sich über irgendwas nicht einig sind. Es braucht immer wieder neu einlassen und es braucht auch immer wieder Wertschätzen für das, was wir gerade haben in all der Aufregung, die das mit sich bringt. Es ist kein Geschenk mehr. Das war es vielleicht mal, weil andere das für uns geschaffen haben, aber jetzt ist es an uns, damit weiterzuarbeiten.
Dem habe ich nichts mehr
hinzuzufügen. Aber in dieser Gemengelage hatten wir uns darauf verständigt, dass es heute ein Anke im Field gibt.
Ja, ich suche, Moment.
Wenn du den Knopf dafür findest.
Anke im Field?
Anke im Field, nämlich ein Kinderbuch. Denn wenn diese Begrifflichkeit Frieden in Worte zu fassen schon für uns Erwachsene so schwierig ist, was machen wir denn dann mit den kleinen Wuselköpfen, die gegebenenfalls in unseren Familien uns zwischen den Beinen herumflitzen und die das hoffentlich mal weiterführen können. Und es gibt ein Buch von Tina Rute und Sally Lisa Starken, das heißt, was bedeutet eigentlich Frieden? Und sie haben es am Ende super zusammengefasst. Ich bin so frei und zitiere das mal.
Bitte.
Denn eins ist klar. Wo wir geboren werden, ist doch ein großer Zufall. Und jedes Kind sollte, egal wo es herkommt, sicher und in Frieden leben dürfen. Alle Menschen sind gleich und haben ein Recht auf Frieden. Damit mehr Frieden auf der Welt herrscht, können die Erwachsenen sich dafür einsetzen. Ich mag an der Stelle ergänzen, müssen sich dafür einsetzen. Und wir können alle gemeinsam immer wieder darüber sprechen. Tja, haben wir heute gemacht und werden das auch weiterhin tun und laden alle ein, das auch zu tun.
Hm.
Mensch, so ganz unkarnevalistisch.
Aber gut.
Wobei, so unkarnevalistisch ist es nicht, ne? Wenn wir an die politischen Karnevalssitzungen und die Motivwagen denken, die heute durch die Straßen der großen Städte in Rheinland-Pfalz und NRW ziehen, wird sicherlich vielleicht auch auf dem einen oder anderen Wagen das Thema Frieden.
Davon gehe ich sehr stark aus.
Zu finden sein.
Was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben, ist neben den Formalitäten, die wir noch machen müssen, Blumenkübel.
Blumenkübel.
Hast du einen? Sonst hätte ich auf jeden Fall einen, mit dem ich anfangen könnte.
Ich glaube, mein Blumenkübel passt zum Thema. Meine Güte, Heiko, was bin ich froh, dass ich im Frieden groß werden durfte. Und was bin ich froh, dass rückblickend auf 41 Jahre Anke-Dasein die meisten innerfamiliären oder freundschaftlichen Kriege, Konflikte, Herausforderungen, die es gab, eine Lösung gefunden haben. Manchmal gab es eine Brücke, manchmal blieb man auch am Brückenkopf stehen. Das gehört auch dazu. Idealerweise entsteht dann darin ein Friedensmuseum und nicht irgendeine griesgrämige Nachkater-Geschichte. Und ich freue mich darauf, das wird sozusagen der perspektivische Blumenkübel, dass wir beide mal in dieses Friedensmuseum gehen. Ich war da nämlich noch nicht.
Ich auch noch nicht.
Und du hast dich immerhin zumindest schon mal informiert mit dem Leiter dieser großartigen Einrichtung unterhalten. Das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Aber das wird mein Blumenkübel für die kommenden Monate, dass wir einen Termin ausmachen und dorthin gehen.
Mein Blumenkübel ist nicht so intellektuell, aber trotzdem trotzdem sehr friedlich. Ich hatte letzte Woche Samstag meine Patenkinder inklusive Patentante 2 und Eltern der Patenkinder zu Besuch. Ich habe einen ganzen Samstag bis zur Abendmesse die Arbeit völlig vergessen und war einfach nur der stolzeste Patenonkel von zwei sehr, sehr coolen Patenkindern.
Und was haben sie Cooles mit dir gemacht? Du warst ja bestimmt irgendwie gefordert.
Wir waren spazieren, wir waren auf dem Spielplatz, wir waren essen. Ich habe einen Notarztkoffer verschenkt, mit dem wir den ganzen Tag gespielt haben.
Aber war da auch ein Malteser Mitgliedsantrag drin?
Kommt noch.
Ah, wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran. Muss ja erst sehr langsam schön machen.
Ja.
Sie langsam drauf vorbereiten.
Gut.
Ja, weil mein Patenkind will nämlich Karneval als Feuerwehrfrau mit Notarztkoffer gehen.
Ja, das ist wichtig.
Und man braucht ja dann Notfallkoffer.
Auf jeden Fall.
Und ich habe bei einem Kaffeehersteller, der auch nicht Kaffee verkauft, im Online-Shop diesen Notfallkoffer entdeckt. Der war sehr, sehr cool. Ein Teil liegt noch auf dem Schreibtisch, weil es bei mir vergessen worden ist.
Oh nein, das Funkgerät.
Ja.
Das zentrales Element. Ich hoffe, du bist vor Karneval nochmal da.
Nee.
Na gut, man kann auch schreien oder Rauchsignale senden. Wenn sie als Feuerwehrfrau geht, würde sie das Feuer nach dem Senden der Rauchsignale ja auch sofort akkurat gelöscht bekommen.
Das war tatsächlich mein Blumenkübel. Formalitäten. Wo findet man uns auf Instagram?
Unter Leto Ciso. Ich muss mal ein Video machen, wie der Heiko immer mitdenkt, wenn ich das formuliere. Ja.
Schreibt uns Nachrichten, guckt Bilder, schickt uns Bilder von, wenn ihr im Friedensmuseum in Remagen seid, was man alles entdecken kann, damit wir noch mehr neugierig darauf werden, was man da alles sehen kann.
Oder wenn ihr bei euren Karnevalsumzügen in euren Orten in der Annahme, ihr seid hochmotiviert und hört die Folge schon von Sonntag auf Rosenmontag, dann knipst doch ein Foto, wenn ihr einen Karnevalswagen entdeckt, der dieses Friedensthema, dieses Wichtige aufgreift.
Wir nehmen die auch in der Fastenzeit noch, wenn ihr euren Handys mal guckt, was ihr alles für Fotos an Karneval gemacht habt und euch wieder daran erinnert, wo ihr wart. Schickt uns Fotos gerne.
Wir freuen uns.
Ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Wann hören wir uns demnächst nochmal?
Ich meine am 7. April.
Ich habe mir das aufgeschrieben, das ist richtig. 7.
Sehr
April.
Sehr gut, da haben wir dann fast schon die Hasenohren für Ostern auf.
Schöne Zeit.
Macht's gut.